Ja, nochmal einen guten Morgen von hier vorne. Ich freue mich wirklich, in vertraute Gesichter zu blicken, auch in ganz viele neue. Freut mich, hier stehen zu dürfen und zu euch reden zu dürfen. Aber nicht ich möchte reden, sondern ich hoffe, dass der Herr redet. Und deswegen möchte ich einfach zu Beginn noch einmal beten. Mein Herr, ich danke dir so sehr dafür, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, Herr, dass du auch heute noch redest. Herr, das ist mein Wunsch, dass du unsere Herzen weich machst, unsere Ohren aufmachst für das, was du sagen möchtest und dass du dich verherrlichst, Herr, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt. Herr, das wissen wir und daran wollen wir fest glauben und darauf bauen. Und ich bitte dich, dass wir nicht unverändert aus diesem Gottesdienst gehen. Amen. Ja, es ist ganz passend tatsächlich. Letzte Woche, also direkt das letzte Wochenende, fand das Laubhüttenfest in Israel statt. Das Laubhüttenfest, das ist euch vielleicht bekannt in der Reihe des Johannesevangeliums jetzt, das ist uns in Kapitel 7 begegnet. Ich weiß nicht, ob da kurz gesagt worden ist, was dort gefeiert wird. Die Israeliten feiern da quasi oder erinnern sich dort an die Wüstenwanderung, an den Exodus, an den Auszug aus Ägypten. Und das geht eben eine knappe Woche lang. Und tatsächlich befinden wir uns ja auch direkt nach dem Laubhüttenfest in dem Johannesevangelium, Kapitel 8. Und Jesus war extra aus Galiläa nach Jerusalem gegangen, um dort teilzunehmen. Er ist dann erst in der Hälfte des Festes aufgetaucht und das hat zu einigem Tumult geführt. Er hat so öffentlich Reden gehalten und Diskussionen geführt mit den Juden. Und anschließend kamen dann einige Juden zum Glauben. Er hat gesagt, er sei das Licht der Welt und dort kamen dann einige Juden zum Glauben. Und zu diesen Juden, die gläubig geworden sind, spricht er dann in Kapitel 8, Abvers 31. Das war letzte Woche, was wir von Daniel gehört haben. Und diese Unterhaltung, dieser Diskurs, der wurde unterbrochen. Also der wird heute fortgeführt, der war noch nicht zu Ende geführt. Wir docken da direkt an und müssen deswegen einfach nochmal kurz eintauchen. Was war da eigentlich? Es ging um das Wort der Wahrheit. Ja, also Jesus macht deutlich, dass er die eine ultimative Wahrheit ist, neben der es keine andere Wahrheit gibt. Er ist die einzig wahre Wahrheit. Und es wurden drei Dinge klar, die hat Daniel uns mitgebracht. Einmal die Wahrheit, die macht frei. Also, denn auf der Grundlage von Gottes Wort kann echte Freiheit entstehen. Und Daniel hat auch gut herausgearbeitet, wie Jesus Christus uns aus der Sklaverei der Sünde als einziger befreien kann und echte Freiheit so bewirken kann. Zum Zweiten, die Wahrheit entlarvt die Lüge. Das haben wir auch gelernt. Jesus macht das da den Juden deutlich. Und in erster Linie hat er auch gesagt, hey, guck mal, wenn ihr in euer Herz schaut, müsst ihr bekennen, euer Vater ist der Teufel. Ja, ihr seid Kinder des Teufels. Ihr lügt euch selber etwas vor, wenn ihr meint, Gott zu kennen. Und die Juden meinten ja, sich stark auf die Abstammung von Abraham verweisen zu können und dass das sie letztendlich zu Kindern Gottes macht. Aber wichtig ist zu verstehen, und Jesus hat das ihnen versucht zu erklären, dass nur der Kind Gottes ist, der an Jesus Christus glaubt und somit ein geistlicher Nachkomme Abrahams ist. Und das Dritte, was wir mitbekommen haben, war die Wahrheit, die erfordert Glauben. Also solange ein Mensch eben nicht durch den Glauben an Jesus Christus ein Kind Gottes geworden ist, solange kann er mit dem Wort Gottes auch nicht viel anfangen. Und heute wollen wir sehen, wie die Juden auf eben diese letzten Punkte dann auch reagiert haben, wie der Diskurs weiterging. Lass uns mal gemeinsam den Text aus Gottes heiligem Wort lesen. Ich möchte ab Kapitel 8 die Verse 48 bis 59 lesen. Sie werden nicht in der Präsentation erscheinen. Also ich lade euch ein, schlagt eure Bibeln auf, lest das mit, prüft das, was gesagt wird. Johannes 8, Abvers 48. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Jesus erwiderte, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr entehrt mich. Ich aber suche nicht meine Ehre, es ist einer, der sie sucht und der richtet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Da sprachen die Juden zu ihm, jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit? Bist du größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten, die sind auch gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Und doch habt ihr ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner, gleich wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Ja, das ist die Begebenheit, das ist der Text, so endet dann auch der Diskurs oder das Gespräch mit den Juden. Und was deutlich wird in diesem heutigen Text ist, unser Thema Jesus ist aller Ehre wert. Jesus ist aller Ehre wert. Und ich habe das in drei Punkte unterteilt. Wir fangen mal ab Vers 48 an. Jesus ist aller Ehre wert, weil er Gott gehorsam ist. Das wird dort am Anfang deutlich. Ich lese uns nochmal den ersten Abschnitt, Vers 48 bis 50. Da antworten die Juden und sprachen zu ihm, ja, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Jesus erwiderte, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr entehrt mich. Ich aber suche nicht meine Ehre, es ist einer, der sie sucht und der richtet. Die Juden merken an diesem Punkt, dass sie mit ihren theologischen Argumenten da bei Jesus auf Granit beißen. Und deshalb legen sie eine Schippe drauf und werden persönlich. Sie greifen Jesus persönlich an. Sie beschimpfen ihn als Samaritaner und behaupten, dass er eben einen Dämon hat. Sie tun so, als hätten sie sogar einen berechtigten Grund dazu. Und wenn, vielleicht im Deutschen hört man das auch schon ein bisschen raus, das ist eigentlich eine rhetorische Fragestellung. Also sagen wir nicht mit Recht, das ist doch so, oder? Also die Antwort, die darauf erwartet wird, ist eigentlich eine Zustimmung, dass es so ist. Was hat jetzt Jesus mit Samaritanern zu tun und was sind Samaritaner überhaupt? Also Samariter, die waren ein Mischvolk und die waren absolut verhasst schon in einer langen Historie mit den Juden. Und die Samariter stellten nämlich in Frage, dass die Juden die einzig wahren Nachkommen Abrahams sind. Das würden die Samariter nämlich auch für sich beanspruchen und so gab es da viel Twist. Und vielleicht hatte die jüdische Menge gedacht zu diesem Zeitpunkt dann, dass Jesus sich verräterisch auf die Seite der Samariter geschlagen hat, weil er ja zuvor davon gesprochen hat, dass ihr Vater nicht Abraham ist, sondern dass sie Kinder des Teufels sind. Also haben sie ihn quasi hier als Irrlehrer und auch als Feind Israels deklariert, was ja eine schlimme Beschimpfung ist. Aber eigentlich müssen sie sich bei der eigenen Nase packen, weil es macht absolut keinen Sinn, was sie hier sagen. Denn sie wissen ganz genau, dass dieser Jesus, der jetzt schon eine lange Wirkungszeit hinter sich hat, auf jeden Fall ein, ich sag mal, reinrassiger Jude ist. Ja, er kommt aus dem Volk der Juden, er ist ein Nazarener, er ist in Nazareth geboren. Das ist ihnen eigentlich bewusst. Das heißt, sie nutzen das wirklich, um einfach ihn zu beschuldigen und persönlich zu treffen. Und was hat das mit dem Dämon auf sich? Warum kommen sie darauf, dass Jesus einen Dämon hat? Also in der damaligen Rhetorik, da war es üblich, dass man auf ein Argument mit einem ähnlichen Gegenargument antwortet. Und auch da, Jesus hat sie als Kinder des Teufels benannt. Nun gut, da liegt es nahe, dann zu sagen, okay, wir müssen dich auch mit satanischen Mächten in Verbindung bringen. Und das lassen die Juden dann einfach nicht ungesagt auf sich sitzen. Und damit beschreiben sie auch all das, was er sagt, all das, was er von sich gibt, all das, was er tut, als unrein, böse und einfach verrückt. Ja, sie stempeln ihn als verrückt ab vor dieser Menge, die zuhört. Wer behauptet, dass Abraham nicht der Vater der Juden sei, der muss echt verrückt sein. Ja, sie zweifelten so auch seine prophetische Glaubwürdigkeit an, also das, was er versucht zu verkündigen und ja, eben als Botschaft mitzugeben. Letzten Endes aber zielt diese Beschuldigung einfach darauf ab, Jesus zu provozieren, zum einen, und zu diskreditieren, also in Verruf zu bringen. Und er muss hier einiges erdulden. Also wenn wir uns vor Augen führen, dass eine heftige Gotteslästerung ihm gegenüber ist, der fleischgewordene Sohn Gottes, der hier mit solchen Worten beschimpft wird, ist die Frage, wie reagiert er darauf? Wir haben das gerade gelesen, aber Jesus lässt sich davon nicht provozieren. Und es ist ganz beachtlich, wie ich finde, dass er auf all diese Anschuldigungen, die die Juden anbringen, in nur einem Halbsatz antwortet. Wir können noch mal reinschauen, was das ist. Jesus erwiderte in Vers 49, ich habe keinen Dämon. Das war's auch schon. Mehr sagt er nicht dazu. Er richtet sich überhaupt nicht auf die Beleidigung bezüglich der Samariter. Ich vermute mal einfach, weil das eigentlich klar war, auch allen Umstehenden, dass das sowas von losgelöst von der Wahrheit ist, dass es keine Erwiderung nötig ist. Und er einfach in Ruhe und Vollmacht sagen kann, nein, das, was ihr sagt, das stimmt nicht. Ja, wir kommen gerade von dem Wort der Wahrheit. Er ist die Wahrheit in Person und konfrontiert sie einfach klar damit. Er wusste, dass die Juden selber eingestehen müssen, dass sie hier Dinge bei den Haaren herbeiziehen müssen. Und Jesus macht dann deutlich, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr entehrt mich. Jesus macht deutlich, dass sein Verhalten und seine Aussagen zeigen, dass er Gott gehorsam gegenüber ist, dass er ihn ehrt. Also das ist, heißt nichts anderes als respektieren oder wertschätzen. Dass er mit dem, was er sagt und mit dem, was er tut, im Gegensatz zu den Juden, den Gott und den Vater respektiert. Er ist ihm gegenüber gehorsam. Und nach jüdischem Gesetz beleidigt und verwirft derjenige, der den Beauftragten einer Person ablehnt, also den Boten, auch denjenigen, der ihn gesandt hat. Und somit kann Jesus hier auch sagen, also wenn ihr mich nicht ehrt, dann entehrt ihr letzten Endes auch Jahwe, Gott selbst. Und der Versuch, hier Jesus die Ehre zu nehmen, war gleichzeitig dann auch ein Angriff auf den Vater selber. Ja, und weil die Zuhörer sich weigern, auf Jesu Worte und Taten positiv zu reagieren, entehren sie letzten Endes Gott selbst. In Johannes 5, Vers 22 bis 23 lesen wir, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also hier ist auch nochmal klar die Aussage, man kann Gott nur ehren, indem man Jesus Christus ehrt. Aber weiterhin wird auch deutlich, Jesus geht es eigentlich gar nicht um seine Ehre. Das sagt er hier direkt weiter in Vers 50. Ich aber suche nicht meine Ehre, es ist einer, der sie sucht und der richtet. Obwohl er könnte, setzt er sich nicht in eine Position der Macht. Er sucht keine Ehre für sich und braucht auch keine Verteidigung. Es geht ihm nicht um irgendwie eine Selbsterhöhung von ihm oder darum, ja, den Vater, seinen Vater zu ehren. Im Gegensatz zu anderen strebt er nach dem Ruhm, der von Gott kommt. Er richtet sich nach Gott selbst. Was andere denken, ist ihm unerheblich, das ist ihm egal. Gottes Zustimmung ist alles, wonach er sich richtet. Denn er ist der Richter, wie er hier anführt. Also richten im Sinne von bewerten und beurteilen. Hier lesen wir in 1. Petrus 2 zum Beispiel, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Und im Kleinen sehen wir das jetzt hier, dass Jesus im höchsten Maße beschuldigt wird, der Sohn Gottes, und er gibt es ab an den, der richtet. Denn er sucht nicht das Ansehen der Person oder der Menschen, sondern das Ansehen Gottes. Als er angeklagt wurde, unternahm Jesus nichts, um sich zu rechtfertigen. Er übergab das eben Gott. Ja, was lernen wir aus diesem ersten Abschnitt? Jesus ist zum ersten Gott in allem gehorsam. Das führt hier an. In seinem ganzen Leben, mit all dem, was er sagt, sei es auch noch so kontrovers für die Juden, er ehrt den Vater und er demütigt sich vor seinen Feinden. Das ist eine ganz, ganz große Eigenschaft Jesu. Ihm geht es einzig und allein um die Ehre Gottes und nicht um die Ehre vor den Menschen. Ihm ist wichtig, dass Gott groß gemacht wird und gepriesen wird aufgrund dessen, was Jesus tut. Paulus schreibt in 1. Korinther 4 dazu. Allerdings hat es für mich, also für Paulus, keinerlei Bedeutung, welches Urteil über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Und weiter dann. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt, und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Also Paulus hat dieses Wesen Jesu verkörpert und nachgeahmt. Wie geht es uns damit? Ist dir egal, was andere über dich denken? Bist du bereit, dich wissentlich unbeliebt zu machen mit dem, was du tust oder mit dem, was du sagst? In dem Wissen, dass es Gegner geben wird, die dich konfrontieren werden. Ist uns Gottes Ehre im Leben wichtiger als unsere eigene? Und bist du bereit, genau wie Jesus, dich in solchen Situationen auch demütigen zu lassen? Und obwohl du vielleicht die Machtposition einnehmen könntest, das an Gott abzugeben, an den Richter? Und wie lebst du, um mit allem, was du sagst und tust, Gott zu verherrlichen, genauso wie es Jesus hier mit reinem Gewissen sagen kann und ihn zu ehren? Nach Kolosser 3, Vers 17 soll unser ganzes Leben zur Ehre Gottes gelebt werden. Deswegen lass uns Jesus hier auch in diesem Punkt nacheifern und seinem Beispiel folgen. Jesus ist aller Ehre wert, weil er Gott gehorsam ist. Aber Jesus ist auch aller Ehre wert, weil er voller Gnade ist. Das wird in dem nächsten Abschnitt ab Vers 51 deutlich. Jesus ist aller Ehre wert, weil er voller Gnade ist. Lass uns mal die nächsten Verse lesen nochmal. 51 bis 55. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Da sprachen die Juden zu ihm, jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten, die sind auch gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Und doch habt ihr ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner, gleich wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Dieser Abschnitt fängt mit diesen bekannten Worten an. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das ist eine Redewendung letzten Endes, eine Bekräftigung Jesu, zu sagen, hey, hier müsst ihr zuhören. Das ist reine Wahrheit. Das ist wahr, was ich euch sage. Und das ist in dem Sinne wahr, dass es euer Leben verändert. Ihr müsst hier zuhören. Und obwohl Jesus ganz kurz auf die Vorwürfe seiner Gegner eingeht, ist das Ziel seines Kommens auf diese Welt und auch all dessen, was er zu sagen hat, auch hier die Rettung seiner Zuhörer. Und das wird auch hier deutlich. Es geht ihm nicht um die persönliche Selbstdarstellung, als Messias oder als Sohn Gottes pompös aufzutreten. Nein, es geht ihm um die Rettung aus Liebe zu den Menschen. Mitten in dieser Debatte, wo es eigentlich ja um ein persönliches, hitziges Gefecht geht, wo er persönlich angegriffen wird, hat er eine Gnadenbotschaft für seine Feinde. Jeder, der sein Wort bewahrt, das heißt, es glaubt, der daran festhält, dem Wort gehorcht und danach lebt, also wie das bleiben in Vers 31 letzte Woche, der wird den ewigen Tod nicht sehen oder nicht erleben. Wiederum, der das nicht tut, der wird für immer getrennt sein von Gott. Das ist diese Gnadenbotschaft, die Jesus hier einpflanzt, mitten in diesen Diskurs. Und diese Einladung, die er ausspricht, die gilt auch für uns heute noch. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist das Evangelium in Kurzform. Das ist die Einladung, die Jesus hier an seine Feinde ausspricht, im Angesicht dessen, dass sie ihn beschimpfen, beschuldigen und den Gott höchstpersönlich lästern. Über dieses ewige Leben, was er hier verspricht, hat dann dieser physische Tod, der hier gemeint ist, keine Macht mehr. Das fängt jetzt schon im Hier und Jetzt an. Wenn du deine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, wenn du auf ihn baust, ihm vertraust, an ihn glaubst, sein Wort hältst und bewahrst, dann hat der physische Tod keine Macht mehr über dich. Du hast schon jetzt ewiges Leben. Und Jesus liebt seine Feinde, und das wird hier so deutlich, und er lädt sie ein, seine Nachfolger zu werden. Nur wer an ihn glaubt und ihm folgt, der hat auch auf ewig Gemeinschaft mit dem Vater, was die Juden sich ja so sehr wünschen, wo er sagt, das geht aber nur durch mich. Ja, die Juden in Vers 52, die reagieren leider mit Unglaube. Und die konzentrieren sich hier auf die falschen Facetten, die Jesus anspricht. Die Juden meinen jetzt, einen weiteren Beweis gefunden zu haben, dass Jesus verrückt geworden sei. Die Juden erkennen überhaupt nicht diese geistliche Komponente, die Jesus hier anführt, und verstehen Jesu Aussage viel zu wörtlich. Sie beziehen seine Aussage über den Tod nur auf den Tod des Körpers, aber nicht geistlich. Und meinen verstanden zu haben, dass Abraham und die Propheten ja nach der Aussage Jesu dann nie hätten sterben müssen, weil sie ja das Wort Gottes gehalten haben und dann eigentlich ewiges Leben haben. Was heißt, sie müssten ja jetzt noch leben. Und da das nicht der Fall ist, glauben sie eben, Jesus für verrückt erklären zu können. Ja, und sie führen eben nochmal an, dass er einen bösen Geist hat. Und diese Art der rhetorischen Frage, die sie dann in Vers 53 anknüpfen, du bist doch wohl nicht größer als unser Vater Abraham, das ist eigentlich das Gegenteil davon der Fall. Wir müssten eher fragen, Abraham ist doch nicht wohl größer als Jesus. Und sie drehen das direkt um. Abraham als geschaffenes Wesen Gottes kann doch nicht größer sein als der Schöpfer selber. Ja, und Jesus wurde schon mal in Vergangenheit darüber rhetorisch danach gefragt. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, Johannes 4, Vers 12 zum Beispiel. Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Oder auch über den Propheten Johannes den Täufer sagt Jesus selber, ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als der des Johannes, denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Also diese Frage, für wen hältst du dich eigentlich? Die Frage geht an der zentralen Aussage Jesu, dieser Einladung der Gnadenbotschaft, komplett vorbei. Und Jesus macht ja gar nicht aus sich etwas. Das hat er auch davor gesagt. Es geht ihm nicht um seine Ehre. Es geht ihm vielmehr um Gottes Ehre und dass sein Auftrag ausgeführt wird, dass die Botschaft, diese Gnadenbotschaft Raum gewinnt. Ja, Jesus konfrontiert sie eigentlich mit der Wahrheit und lädt sie eben aus Gnade ein, an ihn zu glauben, und stattdessen fangen sie an, seine Person zu hinterfragen. Wer bildest du dir ein zu sein, dass du uns so etwas anbieten kannst wie ewiges Leben? Und dann deutet Jesus auf die Beziehung zu seinem Vater. Er sagt in Vers 54, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Mit Ehren ist hier Verherrlichen und Preisen gemeint. Johannes 17 heißt es auch, ich habe dich verherrlicht, also Jesus spricht das dort oder betet dort, ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Es wird deutlich, Jesu Plan auf der Erde ist die Verherrlichung Gottes, indem er den Plan Gottes ausführt. Und Jesus weist hier jede Andeutung zurück, dass er sich selbst erhöht. Und Jesus weiß auch, dass jedes Eigenlob, jede Selbstverherrlichung unabhängig von der Herrlichkeit Gottes gar nichts bedeutet. Und die jüdischen Gelehrten damals auch, die haben grundsätzlich öffentliches Eigenlob auch eher ja, verunglimpft, sage ich mal. Aber man konnte sich auf die Zustimmung eines anderen berufen. Also auch hier nutzt das Jesus und sagt, ja, nicht ich ehre mich, sondern es ist ja mein Vater, der mich ehrt. Und diese Sache, die die Juden anführen, er sagt hier in Vers 54 Jesus, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Das ist quasi das Glaubensbekenntnis der Juden in Kurzform, dass sie sagen, Jahwe ist unser Gott. Und hier sagt Jesus, Moment mal, ihr behauptet das zwar, aber das ist so nicht. Ihr meint ihn zu kennen, ich aber kenne ihn wirklich. Sie meinen diesen Gott als ihren zu beanspruchen, aber sie wissen gar nichts davon, dass Gott sich dazu verpflichtet hat, seinen Sohn zu verherrlichen und durch ihn zu wirken. Und dabei geht es ja gar nicht um diese öffentliche Zuschaustellung von Jesus, sondern eben um das Leid am Kreuz, was wir vorhin im Vorprogramm auch gehört haben, wo Jesus voller Freude hingearbeitet hat und der anschließenden Auferstehung. In Johannes 8, Vers 27, ein bisschen weiter vorher lesen wir, sie verstanden aber nicht, dass er vom Vater zu ihnen redete. Darum sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Die Autorität Jesu gründet auf der Autorität Gottes, des Vaters. Und Jesus besteht eben in Vers 55 darauf, dass er der Eigentliche ist, der Gott kennt, im Gegensatz zu seinen Gegnern, die das zwar behaupten, aber Gott eigentlich gar nicht kennen. Und er zeichnet da einen ganz krassen Kontrast und macht deutlich, in welcher innigen Beziehung er zu Gott steht. Dieses griechische Wort, was er für kennen benutzt, das meint ein Kennen von innen heraus, in enger Beziehung stehen und die Fülle des Wissens von jemandem zu haben, ja, mit jemandem eins zu sein, während er das Wort kennen für die Juden benutzt, das ist eher so ein aufgrund von Erfahrungswerten jemand kennen, also von Beobachtungen, ein Wissensstand, der immer mehr zunimmt, weil man eben von außen jemanden kennenlernt, sage ich mal. Also zwei völlige unterschiedliche Arten von Kennen, die dort schon deutlich machen, ihr Lieben, ich bin eins mit dem Vater, ich kenne ihn in- und auswendig, ihr braucht mich nicht belehren darüber, ja, ihr meint zwar den Vater zu kennen, aber wenn ihr ihn wirklich kennen würdet, dann würdet ihr mir glauben. Johannes 8, Vers 19 lesen wir, da sprachen sie zu ihm, wo ist denn dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Er führt dann auch an und sagt, guck mal, ich kann gar nicht anders, als das so zu sagen, weil würde ich leugnen, den Vater zu kennen, so wie ihr das behauptet, dann wäre ich ein Lügner, genauso wie ihr übrigens Lügner seid. Jesus kennt Gott in- und auswendig und er gehorcht ihm und hält sich immer an sein Wort. Er ehrt ihn. Und damit schließt sich dann auch der Kreis zu Vers 51. Wer eine Beziehung zu Gott hat, der kennt Gott, der hält sein Wort und er wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Alles aufgrund der großen Gnade Gottes. Er sagt nämlich am Ende, aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Und diese Gnade Gottes, die veranlasst Jesus dazu, sich zu demütigen. Das, was wir gesehen haben, diese Einladung überhaupt auszusprechen. Er lädt seine Zuhörer ein, seinem Wort zu folgen und auf ewig nicht getrennt zu sein von ihm. Jesus geht es nicht um sich. Er hat es nicht nötig, sich selbst zu profilieren. Das ewige Wesen, der Sohn Gottes selbst, der aller Ehren wert ist, verwehrt sich der aller Ehre, denn er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Er ist gekommen in aller Demut und offenbart sich nicht in Hochmut und Stolz, sondern aus Liebe, in Klarheit und Wahrheit spricht er mit den Menschen, selbst vor seinen Feinden. Und er kennt seinen Vater, er hat eine ganz innige Beziehung mit ihm und gehorcht ihm im Gegensatz zu den Juden. Und diese Juden, die meinen, Gott zu kennen, aber es nicht tun, die sind vielleicht ein gutes, abschreckendes Beispiel für uns. Hochmütig verwehren sie sich dem Gnadenangebot Gottes in der Anmaßung, es nicht zu brauchen. Wie reagieren wir? Wie reagierst du auf den Sohn Gottes, der so voller Gnade und Liebe in dein Leben spricht, vielleicht auch heute? Nimmst du sein Wort an und bewahrst du es ehrfürchtig? Oder ist dein Herz voll mit Stolz und kalt? Hartherzig prallen die liebevollen Worte Jesu, diese Einladung der Gnade daran ab. Kennst du den wahren Vater innig? Hast du eine Beziehung mit ihm? Oder meinst du ihn nur zu kennen? Liest du die Bibel? Lernst du ihn dort kennen, sein Wesen? Was er dir zu sagen hat, betest du regelmäßig? Bist du in Kommunikation mit ihm? Es ist fatal, wenn wir genauso wie die Juden meinen, Gott zu kennen, aber dabei eigentlich gar keine Beziehung mit ihm haben. Und das ist ein guter Spiegel, der uns hier vorgehalten wird, um nochmal kurz zu reflektieren, wo stehe ich hier eigentlich gerade? Wir lügen uns nämlich dann selber vor, einen Anteil am ewigen Leben zu haben, bis es dann zu spät ist und wir in ewiger Trennung vor Gott leben müssen. Ich wünsche mir, dass unsere Herzen ganz neu bewegt werden, ihn anzubeten, den einzig wahren und die Gnade anzubeten, die er uns anbietet. Die ihn Mensch werden und um unsere Rettung willen in solche Niedrigkeit hat gehen lassen. Das lesen wir in Philipper 2, Verse 5 bis 11, die sind gut bekannt. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Nein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Text endet: Eines Tages werden alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist die Wahrheit. Das ist Fakt. Damit werden wir konfrontiert. Früher oder später wirst du damit konfrontiert. Und er ist der Ehre wert, weil er, und das sagt auch hier der Text, der Herr ist, weil er Gott in Person ist. Und mit diesem Schwerpunkt endet auch der Diskurs mit den Juden. Jesus ist aller Ehre wert, weil er Gott selbst ist. Ich lese noch einmal die Verse 56 bis 59. Jesus sagt dort: Abraham, euer Vater, er frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm: Hä, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch, und entkam so. Jesus spricht hier Abraham, euer Vater. Warum sagt er nicht unser Vater? Weil er ihnen vor Augen malen möchte: Euer Abraham, den ihr euch so ausgemalt habt, diesen Vater des Gesetzes, dieser Mann, dieser Prototyp, der freute sich über mich. Der freute sich darüber, dass er diesen Tag Christi sehen sollte. Und dieser Tag Jesu, das ist quasi der von Gott verheißene, diese von Gott verheißene Rettung durch den Messias, der hier angeteasert wird. Die Bibel ist nicht ganz klar, auf welche Weise Gott das dem Abraham offenbart hat. Aber es könnte während so einer Vision gewesen sein, in 1. Mose 15. Wie auch immer, es ist anscheinend Fakt, dass Abraham diese Vorausschau erhalten hat auf den Tag Jesu, auf das, was kommen mag, und das voller Freude erblickt hat und sich daran erfreut hat. Es ist auch nicht ganz entscheidend, wie das der Fall war, weil darum geht es den Juden dann auch gar nicht. Es kann sogar sein, dass einige Juden dem zugestimmt hätten und gesagt hätten: Ja, das kann gut sein, dass Abraham eine messianische Vorschau hatte. Doch Jesus spricht hier von etwas, was die Juden wieder auf die Palme bringen lässt. Er spricht hier nicht von dem Tag des Herrn oder dem Kommen des Messias. Er spricht hier von meinem Tag. Und damit beansprucht Jesus mindestens die Erfüllung von der Verheißung Abrahams, zu sein, dass in ihm alle Völker der Erde gesegnet sein werden. Und Abraham als dieser Inbegriff des Volkes Israel, der sah diesen Tag im Glauben und freute sich über diese messianische Erfüllung in Jesus. Der Glaube Abraham ruht quasi auf diesem Schauen, auf diesem Glauben des kommenden Jesu. Und Jesus behauptet hier an dieser Stelle vor den Juden: Er ist der im Alten Testament angekündigte und lang erwartete Messias. Die Juden haben das natürlich überhaupt nicht gerafft, beziehungsweise gar nicht angenommen, und wollten gar nicht verstehen, wie Abraham und Jesus jetzt zusammenhängen können und miteinander Kontakt gehabt haben können, obwohl sie ja absolut auf einer unterschiedlichen Zeitschiene unterwegs sind. Rein rechnerisch sagen sie, ja, da sind sie ganz logisch unterwegs, geht das gar nicht, weil Jesus ist noch nicht mal 50 Jahre alt und Abraham ist schon seit mehreren Jahrtausend Jahren tot. Und dort antwortet Jesus nun in Vers 58, und er sagt wieder diese Wendung: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Also wieder dieses: Hört auf das, was ich jetzt sagen werde. Ich sage die Wahrheit. Und er sagt: Ehe Abraham war, bin ich. Und hätte er nur behaupten wollen, dass er vor Abraham schon existiert hätte, wäre es einfacher gewesen zu sagen: Ehe Abraham war, war ich. Aber er sagt: Ehe Abraham war, bin ich. Und diese Aussage, dieses Ich bin, bin ich, das ist einer der heiligsten göttlichen Ausdrücke für sich selbst. Das Ego Eimi nennt man das auch. Und es drückt diese Präexistenz Gottes, also dass er vor Zeiten schon ewig gewesen ist, aus. Ja, wir finden das zum Beispiel auch im Alten Testament in Jesaja 41 oder Jesaja 43 oder eben besonders in 2. Mose 3, Vers 14 wird das deutlich. Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Also das ist ein ganz, ganz klarer Gottesname, den Jesus hier als Beweis dafür anführt, dass er diese Aussage sagen kann, dass Abraham auf ihn geblickt hat oder ja, mit ihm überhaupt in Kommunikation stehen konnte oder das erblicken konnte. Abraham kam ins Leben, er wurde, und als er wurde, existierte Jesus schon längst. Jesus ist eins mit Gott und existierte von Ewigkeit her. Jesus offenbart sich hier als der heilige Gott, als Jahwe, den Namen, den die Juden nicht mal trauen auszusprechen. Und das ist dieser ultimative Beweis, dass Jesus wesentlich größer ist als Abraham. Diese rhetorische Frage, die sie mal gestellt haben, heißt das jetzt, du bist größer als Abraham? So ein Quatsch. Da musst du Jesus nicht viel mehr sagen als das. Und hier hört die Unterhaltung auch abrupt auf, wie wir lesen, weil diese Dinge, die Jesus hier sagt, die kann nur Gott sagen. In der Annahme, dass er überhaupt kein Recht hat, so zu sprechen, sind die Juden dann natürlich richtig verärgert. Die wussten sofort, worauf Jesus hier hinaus wollte. Die haben das sofort verstanden, dass seine Worte in ihren Ohren natürlich Gotteslästerung sind, dass er sich anmaßt, Gott selbst zu sein. Und diese Steinigung, die sie jetzt auch beginnen, die war tatsächlich auch vorgeschrieben dafür. In 3. Mose 24 können wir das nachlesen, als Strafe für Gotteslästerung. Natürlich war das eher vorgesehen, dass dann nochmal ein Prozess stattfindet und das alles ein bisschen in geregelten Laufbahnen. Aber hier hat sich natürlich ein hitziges Gefecht und ein Mob wahrscheinlich entwickelt. Die wollen direkt loslegen und Jesus für diese Worte töten. In Johannes 10 können wir das zum Beispiel auch lesen. Wird uns dann eben nochmal begegnen. Da antworten die Juden ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du doch ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Also ihnen wird deutlich, hier wandelt ein Mensch unter uns, der behauptet, der Messias zu sein, der uns ein Gnadenangebot zum ewigen Leben macht und der letztendlich ja, dieser heilige Ausspruch Gottes für sich selbst verwendet. Sie können nicht anders, als mit dieser Wut, mit dieser Abneigung, mit dieser Abkehr zu reagieren, denn sie haben den Teufel zum Vater, ihre Herzen sind verhärtet. Und dass Jesus hier sich verbarg, das kann auf eine übernatürliche Flucht hinweisen, das weiß man nicht so ganz genau. Aber definitiv steht fest, er verbarg sich hier. Es war noch nicht der Zeitpunkt des Todes gekommen, weil eben seine Stunde noch nicht da war. Und diese letzte Aussage Jesu, die ließ überhaupt keinen Freiraum mehr für Spekulationen. Die Menschen mussten jetzt entscheiden, also die Menschen, die dazu gehört haben, die Juden, die, wie wir in Vers 31 gelesen haben, die glaubten eigentlich und dann entwickelt sich ja dieser Zweifel und dieser Unglaube während des Gesprächs. Die müssen sich hier entscheiden, glaube ich, dass vor mir der Sohn Gottes steht oder nicht? Ist er das, was er behauptet, oder sind seine Worte wirklich Gotteslästerung? Johannes 20, Vers 31, das ist ja so der Kernvers des Johannesevangeliums, auch überschrieben, glaube ich, über die Reihe. Diese aber sind geschrieben, also die Worte im Johannesevangelium sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist das Ziel von dem Evangelisten, von Johannes, diesen Brief, dieses Buch zu schreiben, dass wir als Leser und dass die damaligen Leser glauben, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist. Glaubst du das? Auch wir hier heute jetzt müssen an diesem Punkt uns entscheiden, ob Jesus das für uns ist, was er behauptet, oder eben nicht. Ob wir das alles abtun als Nichtigkeit, als Quatsch, ist doch nur ein Mensch, war vielleicht nur ein Rabbi oder ein Lehrer oder ja, ein weiser Mann, der vielleicht mal gelebt hat, oder ist er tatsächlich der Sohn Gottes gewesen? Denn daran entscheidet sich vieles. Je nachdem, ob ja oder nein, wenn er der Sohn Gottes ist, dann spricht alles, was er sagt, in einer Autorität, die wir dann in unser Leben auch sprechen lassen müssen. Welche Autorität misst du Jesus bei? Ist er nur ein Mensch, ein Lehrer, ein Ratgeber ein Wunschomat für dich vielleicht, an den man sich wenden kann in schweren Zeiten. Oder wirklich ein lebendiger König für dich, dem du nachfolgst, dem du dich hingibst. Ist er für dich der ewig heilige Gott? Und welche Auswirkungen hat das dann für dein Leben oder kann das haben, wenn du ihn als diesen annimmst? Ja, wir können gemeinsam mal überlegen, wie gelingt uns das, Jesus als Gott zu ehren, als den, der er ist, und ihn zu verherrlichen. Ja, wir haben gemerkt, Jesus ist wirklich aller Ehre wert. Zum einen, weil er gehorsam ist. Er ist das Paradebeispiel für uns, dem wir nachfolgen dürfen. Er ehrt Gott und ehrt nicht sich selbst. Und Jesus ist aller Ehre wert, weil er voller Gnade ist. Damals wie auch heute, ja, ruft er uns zu und will sich mit uns versöhnen lassen. Und Jesus ist aller Ehre wert, weil er Gott selber ist. Er ist der Sohn Gottes. Und Jesus hat auf jeden Fall in diesen 12 Versen deutlich gemacht, dass er aller Ehre wert ist, obwohl er sich selbst der Ehre verwehrt. Und er hat sich gedemütigt und ist aus Liebe zu uns mit diesem überschwänglichen Gnadenangebot gekommen. Und jeder, und das hat er gesprochen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der sein Vertrauen auf ihn wirft und an ihn glaubt, sein Wort befolgt, der wird ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Und das Angebot, um es hier nochmal zu sagen, das ist bedingungslos. Auch Jesus stellt hier keinerlei Bedingungen, auch nicht an seine Feinde. Wir müssen nichts dafür tun oder erreichen. Wir müssen uns das nicht erkämpfen. Wir müssen uns nur Jesus hingeben und sagen, ja, du bist der Sohn Gottes. Ja, du bist mein König. Ja, mein Herr, du bist aller Ehre wert. Dir werde ich folgen, dich will ich verherrlichen. Bitte hilf du mir dabei. Lass mich noch beten. Mein Herr, ich danke dir so sehr, dass du dich verherrlicht hast in diesem Text. Ich danke dir, dass wir einen Blick auf dich bekommen haben als derjenige, der, ja, vor dem sich eines Tages alle Knie beugen werden. Herr, und es ist wahrlich so, du bist aller Ehre wert. Und es ist so faszinierend zu sehen, dass du in diesen Momenten nicht darauf gepocht hast. Dass es dir wichtiger ist und wichtiger war, ja, in Liebe und mit diesem Gnadenangebot uns Menschen zu begegnen, in der Hoffnung, dass wir mit dir das ewige Leben verbringen dürfen. Herr, danach sehnt sich dein Herz. Und ich danke dir, dass es auch heute noch die Chance und die Möglichkeit gibt, sich für dich zu entscheiden und einfach dir nachzufolgen, dich als liebevollen König anzunehmen. Und ich bitte dich um jeden, der darum ringt oder Fragen dazu hat, Herr, dass du an ihm arbeitest und dass du ihn zu dir ziehst. Ich danke dir für jeden, der bereits dein Kind ist und der vielleicht heute gemerkt hat, dass er dich vielleicht noch nicht ganz kennt, dass er die Beziehung zu dir so ein bisschen verloren hat, Herr. Ich bitte dich, dass das ein Weckruf ist und dass wir uns kein Beispiel nehmen an den Pharisäern, die meinen, dich zu kennen, es aber auch gar nicht tun. Herr, ich bitte dich, dass wir lernen, im Alltag dich zu ehren, eine innige Beziehung zu dir zu leben und, ja, dass du dich in uns und durch uns verherrlichst und dein Werk, dein Reich weiterbaust. Amen.